Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, das Wort, das ich als Predigttext herausgesucht habe für dieses Pfingstfest, steht in Johannes 14, Vers 26, ist Teil der Abschiedsreden Jesu, in denen er verheißt, dass er kommen wird, eben in seinem Geist, in seinem Heiligen Geist. Wir wollen hören, wie gesagt, diesen einen ganz gewaltigen Vers 26. Jesus Christus spricht: Der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Ich lese es noch einmal. Jesus Christus spricht: Der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, wir wollen dir Dank sagen für diesen Predigtvers, diese Verheißung, die du gegeben hast und die sich zu Pfingsten erfüllt hast, dass du deinen Heiligen Geist gegeben hast in diese Welt. Wir wollen nun nachdenken in dieser Predigt darüber, was das heißt, dass du diesen Geist gegeben hast, wer dieser Geist ist und was er tut und wie wir in Kontakt mit diesem Geist kommen. Und dass wir das recht verstehen und annehmen können für unser Leben, Herr, dazu brauchen wir deine Hilfe, dein Geleit, Herr. Und darum wollen wir dich jetzt bitten für diese Predigt, segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen, Herr. Amen. Liebe Gemeinde, in der letzten Woche ist eine Internetumfrage veröffentlicht worden, YouGov, so heißt dieses Meinungsforschungsinstitut, und da geht es um Pfingsten. Und da ist gefragt worden, was denn Pfingsten sei. Und da gab es eine ganz erschreckende Zahl, dass 57% derer, die daran teilgenommen haben, nicht wussten, was Pfingsten passiert ist. Keinerlei Ahnung hatten davon. Kann man sagen, okay, das ist die Welt, für uns ist das anders. Ich darf Ihnen sagen, was Pfingsten ist, was Pfingsten passiert ist und wer oder was der Heilige Geist ist, das wissen auch ganz viele in der Gemeinde Jesu Christi nicht. Also ich hatte ja gerade darüber gesprochen, dass in dieser Umfrage YouGov 57% der Menschen nicht wussten, was zu Pfingsten passiert ist. Und jetzt könnte man sagen, das ist die Welt, die haben eben keine Ahnung. Aber es ist auch in der Gemeinde Jesu Christi so. Ganz viele wissen nicht, was Pfingsten passiert ist, können vielleicht noch berichten, ja, Ausgießung des Geistes, aber wenn man dann nachfragt, wer oder was ist denn der Heilige Geist, so haben sie keine Ahnung. Also ich kann das erläutern, also wenn ich Konfirmandenunterricht mache, wie wir über das Kirchenjahr sprechen und ich dann die Konfirmanden frage nach den drei kirchlichen Hauptfesten und frage, was denn da passiert an den drei kirchlichen Hauptfesten, wenn man fragt, was ist Weihnachten passiert, gehen alle Arme nach oben. Wenn man fragt, was ist Ostern, dann sind so, wenn 15 Konfirmanden sind, vielleicht noch 13 Arme oben. Und wenn man dann fragt nach Pfingsten, dann melden sich einer oder zwei. Also es ist, obwohl wir eine fromme Gemeinde sind, die Kinder auch kirchlichen Hintergrund haben, schwierig. Jetzt kann man sagen, das sind ja Kinder oder Jugendliche, die wissen das eben nicht so gut. Nein, auch ganz gestandene Christen haben damit Probleme. Ich bin Pfarrer gewesen in der Siegener Gemeinde, eine ganz stramme, gläubige Gemeinde. War da keine zwei Monate da und war eingeladen vom Männerkreis, einen Vortrag zu halten über Trinität. Dann habe ich über Trinität gesprochen, alles dargelegt, wie es in der Bibel steht, auch über die Gottheit des Heiligen Geistes gesprochen. Und am Ende meines Vortrages sagt dann der Vorsitzende dieses Männerkreises, der lange Presbyteriumsvorsitzender gewesen war in der Gemeinde: Ja, Olli, das haben wir so noch nicht gehört, aber der Heilige Geist ist doch nicht Gott. Da habe ich gedacht, mir fällt alles aus dem Gesicht, dass so ein Bruder, der leitende Funktion in der gläubigen Gemeinde hat, nicht weiß, dass der Heilige Geist wahrer Gott tatsächlich ist. Aber nicht nur in der Gemeinde in Bremen ist das so gewesen, in Siegen ist es so gewesen. Auch als ich hier im Wahlkonvent gewesen bin, weiß ich noch ganz genau, ist jetzt 17 Jahre her, da kriege ich tatsächlich die Frage gestellt, warum ich immer wieder trinitarisch beten würde, von einem unserer Konventsmitglieder. Und habe mich gewundert, dass niemand aus der Gemeinde aufsteht und sagt, ja, so eine Frage ist ja unmöglich zu stellen. Es ist genauso, wenn man, was weiß ich, die Kreuzigung oder die Auferstehung Jesu fragt, ja, warum glauben Sie da denn? Also wie gesagt, das ist etwas weit Verbreitetes, dass Leute nicht wissen, was Pfingsten passiert ist und wer der Heilige Geist ist. Und deshalb habe ich das zum Anlass genommen, heute nochmal in diesem Gottesdienst eben über den Heiligen Geist zu predigen. Und das nochmal euch vor Augen zu stellen. Und hoffentlich ist es so, dass ich so bildgesprochen Eulen nach Athen trage. Ihr hinterher sagt, ja, das wusste ich ja alles, dann ist ja alles in Ordnung. Aber ich denke, dass der ein oder andere vielleicht nochmal Dinge vertieft einfach hören muss. Vom Heiligen Geist, die Theologen nennen das die Spiritus Sancti, die müssen das ja immer so mit lateinischen Begriffen füllen, das ist so in der Dogmatik, ist das einer der Haupttopoi halt, zu wissen, wenn man evangelische Theologie studiert, katholische Theologie, orthodoxe Theologie, ist das einer der Zentren, wer ist der Heilige Geist halt, ne? Worum geht es da? Und da wollen wir uns mit beschäftigen, mit drei Fragen jetzt in dieser Predigt. Erstens, wer ist der Heilige Geist? Zweitens, was tut der Heilige Geist? Und drittens, wie bekomme ich den Heiligen Geist? Die erste Frage, wer ist der Heilige Geist? Ich habe euch die Antwort auf dem Predigtzettel draufgeschrieben. Der Heilige Geist ist mit dem Vater und dem Sohn der eine wirkliche, ewige Gott. Das ist das eindeutige biblische Zeugnis, da werde ich gleich zu kommen. Ich werde euch aber auch gerne sagen, warum in den frommen Kreisen auch da Leute mit Problemen haben. Zu sagen, der Heilige Geist ist Gott. Also ist der Vater Gott, das ist klar, dass Jesus Gott ist, ist klar, aber der Heilige Geist auch. Es hat vor 115 Jahren die beginnende Pfingstbewegung in Deutschland gegeben. Und da haben sich die gläubigen Brüder zusammengefunden, 1909 in Berlin, und haben eine Erklärung über das geschrieben, was da war, mit Umfallen und dann in Zungen sprechen halt, eben nicht in Sprachen, in Zungen, all diese ungeistlichen Dinge. Und da haben die Brüder zu Recht und klar gesagt in der Berliner Erklärung, das ist Geist von unten, da haben wir nichts mit zu tun. Das war richtig, dass diese Erklärung so gefasst wurde, aber infolgedessen ist es in den frommen Kreisen so gewesen, dass ganz viele Gläubige verunsichert waren. Oh, Heiliger Geist, nicht, dass die mich für einen Pfingstler halten. Und sind da sehr, 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 sehr vorsichtig geworden, bis hin, dass, wie gesagt, heute das strittig ist, auch in gläubigen Gemeinden. Ich habe das gerade umrissen, wie das in meiner ersten Gemeinde war, wie das hier auch war, dass gar nicht mehr klar ist, dass eben der Heilige Geist wahrer Gott ist. Und dass das so ist, möchte ich noch einmal ganz deutlich sagen, dass die Bibel das bezeugt, einfach an 5 kurzen Punkten. Nicht, dass ihr denkt, naja, der Latzel, der plappert irgendeine Lehre der Kirche nach. Nein, so steht es in der Bibel. So müssen wir glauben, weil es so offenbart ist. Der Heilige Geist ist wahrer, ewiger, wirklicher Gott. Erstens sehen wir es daran, dass der Heilige Geist Herr genannt wird. Könnt ihr nachlesen, 2. Korinther 3, 17. Der Geist ist Herr. Jahwe ist Herr. Jesus ist Herr. Der Geist ist Herr. Und weil sie alle Herr sind, sind sie alle Gott. Der Geist ist Gott. Also die Bibel sagt es selber wortwörtlich. Der Heilige Geist ist Gott. Also es wird expresses Verbes so gesagt. Zweiter biblischer Beleg ist, wenn wir uns mit den Eigenschaften des Heiligen Geistes beschäftigen, so ist eindeutig, dass diese Eigenschaften unzweideutig Eigenschaften sind, die allein dem lebendigen Gott zukommen. Also es wird vom Heiligen Geist gesagt, dass er allgegenwärtig ist. Psalm 139, Vers 7. Er ist allgegenwärtig. Es wird gesagt, dass er allwissend ist, 1. Korinther 2, 11. Es wird gesagt, dass er komplett souverän in seinen Entscheidungen ist, halt, Johannes 3, 8. Es wird gesagt, dass er ewig ist, Hebräer 9, 14, und dass er eben heilig ist. Und diese 5 Eigenschaften allein sind alles Eigenschaften, die nur Gott zugestehen. Und wenn es über den Heiligen Geist gesagt wird, ist es klar, dass eben der Geist Gott sein muss. Ein drittes biblisches Beispiel, woran wir sehen können, dass der Heilige Geist wahrer Gott ist. Nämlich aus dem Verhältnis des Heiligen Geistes zu Jesus. Dass Jesus Gott ist, das denke ich, ist in der gläubigen Gemeinde klar. Jesus ist Gott, der lebendige Gott. Er und der Vater sind eins. Wer Jesus sieht, sieht den Vater. Jetzt ist es aber so, als Jesus in die Welt kommt, wird er gezeugt, gegeben, wodurch? Durch den Heiligen Geist. Es ist, da liegt die Bibel viel Wert auf eine Jungfrauengeburt. Hatten wir jetzt noch in der Bibelstunde im Jesaja-Buch darüber gesprochen, wie das auch prophezeit wird. Das ist ganz wichtig, eine Jungfrau, nicht von Menschen. Wenn das keine Jungfrauengeburt wäre, dann wäre, wie gesagt, die Erlösung, die auf Golgatha geschehen ist, durch Menschen geschehen. Aber die Erlösung ist durch Gott geschehen. Und Gott ist in diese Welt gekommen, in Jesus Christus, aber durch den Geist. Und dann ist ja klar, wenn das, was in Maria war, Jesus erzeugt hat, gemacht hat, und das war der Heilige Geist, dann muss, wenn Jesus Gott ist, auch das, was ihn gezeugt hat, Gott sein. Das ist ja selbstverständlich. Es kann ja nichts Gott zeugen, wenn es nicht Gott selber ist halt. Und darauf wird viel, viel Wert gelegt halt. Eben in den Geburtsgeschichten, dass immer wieder gesagt wird durch die Engel, erst zu Josef, was deine Frau Maria empfangen wird, das ist vom Heiligen Geist. Oder in Lukas 1 halt, da heißt es an Maria gerichtet, der Heilige Geist wird über dich kommen, die Kraft des Höchsten wird dich überschatten, darum wird das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden halt. Also in der Entstehung Jesu, so sage ich es mal, in der Zeugung ist klar, es ist der Heilige Geist, der Gott Jesus in diese Welt bringt. Und auch später, als an Jesus sein Wirken beginnt, ist es klar, es ist der Heilige Geist, der ihm die Kraft gibt und die Erkenntnis. Als er getauft wird, geht der Himmel auf und der Geist kommt auf ihn nochmal in einer besonderen Bevollmächtigung, die er bekommt. Also das ist das dritte Beispiel, wo man sehen kann, dass tatsächlich so ist, der Heilige Geist ist Gott. Viertes biblisches Beispiel, wo man das sehen kann, dass der Heilige Geist Gott ist, ist an den parallelen Strukturen, die in manchen Formulierungen gebraucht werden, wo klar ist, ja, hier ist von Gott die Rede. Also so dieser, ihr kennt das aus dem Psalmen, da gibt es so ein Sprachmodell, Parallelismus Membrorum, also parallele Strukturen, das finden wir häufig in der Bibel, wo dann klar gesagt wird, diese Glieder beziehen sich aufeinander. Das ist zum Beispiel in der Apostelgeschichte 5 eine Stelle, wo Hananias und Sapphira bestraft werden, da heißt es dann, Hananias, warum hast du der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen hast und etwas vom Geld von deinem Acker zurückbehalten hast? Und dann heißt es, du hast nicht Menschen, sondern Gott belogen. Also diese parallele Struktur, du hast einen Betrug begangen und du hast belogen, einmal ist vom Heiligen Geist und einmal von Gott die Rede, den er belogen hat. Nicht nur, wen hat er denn nun belogen, betrogen? Gott oder den Heiligen Geist? Nun, das ist eins, deshalb kann das so parallel gebraucht werden. Und ein fünftes und letztes, wo wir das dann sehen, an der Bibel, dass das so ist, dass der Heilige Geist wahrer Gott ist, das sind die trinitarischen Zeugnisse. Wir haben eben Oskar getauft. Und wir haben ihn getauft auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist unser Gott. Und wir finden zahlreiche dieser trinitarischen Zeugnisse immer wieder in der Bibel. Nicht nur im Taufbefehl. Wenn wir denken an den Schlusssegen im 2. Korintherbrief, halt nicht, wenn es heißt, die Gnade Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Dann ist es so, dieser dreifache Ansatz des Segens, den wir auch schon im aaronitischen Segen sehen, ist ganz klar eben Vater, Sohn und Heiliger Geist, weil der Heilige Geist wahrer Gott ist. Also das in aller Kürze zu sagen, was das biblische Zeugnis ist. Jetzt könnt ihr sagen, ja, der Latzel, der hat da einen etwas verquerten Blick auf die Bibel halt und der legt ihn mit dieser Brille aus und so müsste er das sehen. Da darf ich sagen, das ist keine Spezialauslegung von mir, das ist der Weg und die Theologie der Kirche von Anfang an. So ist immer geglaubt worden und so müssen wir glauben. Als so der Glaube in Frage gestellt wurde, also wo die Gottheit Jesu in Frage gestellt wurde, die Gottheit des Geistes, da sind die Väter des Glaubens hingegangen und haben die Glaubensbekenntnisse verfasst. Wir haben ja in unserer Gemeinde die drei altkirchlichen Bekenntnisse, nicht nur in unserer Gemeinde, alle evangelischen Gemeinden weltweit und alle katholischen Gemeinden weltweit und alle orthodoxen Gemeinden weltweit und alle rechtgläubigen freie Gemeinden akzeptieren diese drei Bekenntnisse als schriftgemäße Bezeugung der Bibel. Das Athanasium, das Apostolikum und das Nizänum. Das sind die drei Kurzzusammenfassungen des Glaubens. Und wenn man da guckt im Apostolikum, das wir jeden Sonntag sprechen, haben wir eine Dreiteilung. Ich glaube an Gott, den Vater, so habt ihr das ja auch im Konfirmandenunterricht gelernt, den Sohn, zweiter Artikel und dritter Artikel, ich glaube an den Heiligen Geist. Oder gerade im Nizänum haben wir es gesprochen halt, nicht? Wir glauben an den Heiligen Geist, ich lese es nochmal vor, wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird. Anbetung gebührt nur Gott. Glauben dürfen wir nur an Gott, weil der Heilige Geist Gott ist. Oder im Athanasium heißt es, das ist der rechte christliche Glaube, dass wir den einen Gott in drei Personen und drei Personen in einer Gottheit ehren und nicht die Personen ineinander mengen, noch das göttliche Wesen zertrennen. Also ganz klares Zeugnis auch der Bekenntnisschriften, auch im Heidelberger Katechismus, der für uns in der reformierten Tradition stehenden Gläubigen, die verbindliche Bekenntnisschrift, heißt es klar und deutlich. Frage 25, warum nennst du drei, Vater, Sohn und Heiliger Geist, wo Gott doch nur einer ist? Antwort, weil Gott sich an seinem Wort so offenbart hat, dass diese drei Personen der eine wirkliche Gott ist. Und Frage 53, was glaubst du vom Heiligen Geist? Und dann heißt es genauso wie in meiner Antwort hier, der Heilige Geist ist mit dem Vater und dem Sohn der ewige, wirkliche Gott. Punkt. Also ich weiß, das ist jetzt ein bisschen dogmatisch lang und ausgewälzt, aber das müsst ihr hören und wissen, das muss glasklar sein, dass hier überhaupt nicht gewackelt wird, auch nicht ein Millimeter, dass wir einen dreieinigen Gott haben, Vater, Sohn und Heiliger Geist, und dass selbstverständlich der Heilige Geist wahrer Gott ist. Übrigens, wir haben es auch in den Liedern eben gesungen, halt nicht, oh Heiliger Geist, oh Heiliger Gott halt, ne? Ganz selbstverständlich. Also das ist ganz klare Tradition der Kirche. Nicht, dass wir auf Tradition was geben. Es kommt auf die Bibel an. Das habe ich euch aber im ersten rausgelegt, halt nicht. Die Bibel bezeugt es klar. Und deshalb sind auch die Traditionen, die wir haben, so, dass wir klar sagen, der Heilige Geist ist wahrer, wirklicher, ewiger Gott. Das ist der erste Punkt. Wer ist der Heilige Geist? Eben wahrer Gott. Was tut dieser Heilige Geist? Das ist die zweite Frage. Was tut dieser Heilige Geist? Nun, der Heilige Geist als erstes schenkt den Glauben. Wir haben eben die Lesung gehört, Johannes 3, niemand kann an Jesus Christus glauben ohne den Heiligen Geist. Geht nicht. Der Heilige Geist ist notwendig für den Glauben. Du kannst eine Menge über Theologie verstehen, du kannst Theologie studieren, du kannst auch deinen Doktor darin machen, das ist alles gar kein Thema, aber du hast keinen Glauben. Du hast dann das theoretische Konstrukt von Glauben verstanden, aber du glaubst nicht. Glauben tust du erst dann, wenn du den Heiligen Geist hast. Das ist wie mit der Liebe. Du kannst hunderte Lieder über die Liebe gehört haben, du kannst Gedichte über die Liebe gehört haben, du kannst selber Gedichte geschrieben haben, aber wenn du noch nie verliebt gewesen bist, dann hast du keine Ahnung in der Tiefe, was Liebe ist. Und so ist es mit dem Glauben. Glauben schenkt der Heilige Geist. So heißt es 1. Korinther 12, 3. Niemand kann an Jesus glauben, außer durch den Heiligen Geist. Niemand kann ihn Herr nennen, außer durch den Heiligen Geist. Das ist meine Frage, die stelle ich immer wieder im Gottesdienst. Hast du den Heiligen Geist, ja oder nein? Das ist eine Frage, kannst du genauso beantworten, wie du beantworten kannst, bist du verheiratet, ja oder nein? Hast du den Heiligen Geist, dann ist Jesus der Herr deines Lebens, da kannst du das bezeugen. Hast du den nicht, dann ist alles, was du machst, in die Kirche rennen, Kirchensteuer bezahlen, den Zehnten geben, gute Werke machen, vollkommen sinnlos, kannst du alles vergessen. Bringt dir nichts vor dem lebendigen Gott. Da machst du ein bisschen Beitrag in dieser Gesellschaft, aber ansonsten ist alles vorbei. Hast du den Heiligen Geist, ja oder nein? Dieser Heilige Geist offenbart dir, dass Jesus Christus der wahre Gott ist. Und der macht dich dann auch der Gotteskindschaft gewiss halt. Wenn du den hast, dann weißt du, ich habe einen Vater im Himmel. So wie du weißt, ich habe einen irdischen Vater, eine irdische Mutter. So, wenn du den Heiligen Geist hast, weißt du auf einmal, ich habe einen Vater im Himmel und nicht als ein abstraktes Konstrukt, sondern wir haben letzten Sonntag hier über die Liebe gesprochen, die wir zu Gott haben sollen. Da hatte Jesus uns ja gefragt, hast du mich lieb? Nein, dann spüren wir auch diese Liebe Gottes zu uns. Die setzt uns ja erst in die Lage, dass wir Gott lieben können. So heißt es in Römer 5,5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Und wenn du den Heiligen Geist hast, hast du Gott lieb. Dann hast du Gott lieb. Das, was von uns verlangt ist, halt nicht zu sagen, du spürst dann, dass Gott dich liebt und du erwiderst diese Liebe. Das macht der Heilige Geist. Nochmal, hast du den Heiligen Geist? Ja oder nein? Der Heilige Geist schenkt den Glauben, aber er tut noch viel, viel mehr. Der Heilige Geist, so heißt es hier in unserem Predigttext, er ist der Tröster, der Paraklet. Wo überall im Griechischen, das Neue Testament ist auf Griechisch geschrieben, Heiliger Geist, hier steht häufig Paraklet. Und Paraklet heißt Parakaleo, trösten. Der Heilige Geist tröstet. Der tröstet. Wenn du ein Problem hast, nicht weiterkommst, aber im Glauben stehst, dann darfst du Gott bitten durch den Heiligen Geist, dann wird er dir Trost schenken. Das ist das Wunderbare. Wir haben Trost. Das unterscheidet uns von den Weltmenschen. Die Weltmenschen sind zum Teil reicher, die sind zum Teil intelligenter, alles. Aber eins haben sie nicht. In den brutalen Situationen ihres Lebens sind sie allein. Wenn der Ehepartner stirbt, wenn da die Kündigung ansteht, wenn die Privatinsolvenz ansteht, oder wenn es ans eigene Sterben geht, da sind die alleine. Da hilft ihnen in letzter Konsequenz dann keiner. Da stehen so ein paar, die ihnen auf die Schulter klopfen halt. Aber die haben keinen Trost. Den haben wir. Durch den Heiligen Geist. Und das ist erlebbar, erfahrbar. Erlebst du bei den Beerdigungen. Ich bin ja volkskirchlicher Pfarrer. Ich komme nicht nur in Häuser rein, wo Menschen sterben, die im Glauben stehen. Ich muss auch und darf auch Menschen beerdigen, die nicht im Heiligen Geist sind. Die ein anständiges Leben geführt haben und dann musst du die Ehefrau beerdigen. Und dann ist die Trostlosigkeit da. Du kannst denen gar nichts geben. Von dem, was du im Gepäck hast in der Bibel, können die nichts annehmen, weil sie den Heiligen Geist nicht haben. Das ist furchtbar manchmal zu erleben, wenn man dann in den Trauernhäusern ist Und es ist anders sehr wunderbar zu erleben, wenn man Geschwister beerdigt. Nicht, dass das toll ist, wenn man einen Menschen beerdigt, versteht mich da nicht missheit. Aber es ist etwas Wunderbares zu erleben, wie Menschen selbst in tiefster Tiefe Halt haben. Da ist etwas, was tröstet. Das ist unser Gott, der Heilige Geist, der uns diesen Trost schenkt halt. Auch Frage 1 im Heidelberger Katechismus, eben ja schon ein paar Katechismenstellen da zitiert halt, ne? Da heißt es ja, was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Da heißt es dann im letzten Satz, darum macht er mich auch durch den Heiligen Geist des ewigen Lebens gewiss und von Herzen will ich ihn bereit, ihm forthin zu leben. Wenn wir den Heiligen Geist haben, wissen wir, dass wir ewiges Leben haben und dann haben wir Trost, egal wie schwer der Moment ist. Das ist das Wunderbare, dass wir durch den Heiligen Geist Trost haben. Aber wir haben auch viel mehr, was der Heilige Geist tut. Wir lesen das ja. Er leitet uns. Der Heilige Geist leitet uns in dieser Welt. Johannes 16, 13 heißt es, wenn aber der Geist der Wahrheit kommen wird, dann wird er euch in aller Wahrheit leiten. Der Heilige Geist leitet uns. Gestern auf unserer Familienfreizeit, die jetzt momentan in Krelingen stattfindet, haben wir gesprochen über den Philippus. Wie der Philippus da in Apostelgeschichte 8 Order kriegt vom Heiligen Geist, geh an diese Straße. Und als er an der Straße steht und so weiter und denkt sich, was macht das hier denn in der Einöde halt, kriegt er dann, als die Kutsche mit dem Kämmerer kommt, sagt, geh zu dieser Kutsche und halte dich zu dieser Kutsche halt. Ganz klare Leitung durch den Heiligen Geist. Simeon, der kriegt irgendwann vom Heiligen Geist gesagt, hey, du wirst den Heiland sehen, du wirst nicht sterben, bevor du den Heiland gesehen hast. Und dann kommt irgendwann Josef und Maria in den Tempel halt und dann kriegt an dem Tag Simeon gesagt, du musst jetzt in den Tempel gehen. Und dann kommt er zu Jesus, Leitung durch den Heiligen Geist. Hananias sitzt bei sich zu Hause, kriegt und sagt, hey, du musst dich aufmachen. Ich habe da einen erwischt, den Saulus halt, den musst du die Hände auflegen, den musst du taufen, den musst du zum Glauben führen. Dann sagt er noch, hey, das kann doch nicht sein, das ist vollkommen falsches Programm, halt der doch nicht. Nach, da musst du hingehen, ganz klare Leitung, den musst du taufen. Das ist ein ganz wichtiges Werkzeug, das ich habe. Leitung durch den Heiligen Geist. Dann haben wir gestern in Krelingen darüber gesprochen, ja, wie ist das denn heute halt? Heute spricht ja Gott nicht mehr durch den Himmel. Seid vorsichtig, wenn Leute kommen und euch sagen, ja, ich habe eine Stimme vom Himmel gehört oder sonst was gehabt. Wir haben heute eine andere Kommunikationsform, wie der Heilige Geist spricht. 1. Korinther 13 lesen wir, wenn das Vollkommene kommen wird, das ist das Vollkommene, die Heilige Schrift, wird das Unvollkommene aufhören. Das sind die Offenbarungen im Alten Bund gewesen. Mit dem Vollkommenen haben wir die Leitung durch den Heiligen Geist. Das ist die Wahrheit. Das Wort Jesu Christi ist die Wahrheit. Und wenn der Geist der Wahrheit kommen wird, wird er uns in dieser Wahrheit leiten. Und dann werden wir erkennen, was richtig und was falsch ist. Dadurch leitet uns der Heilige Geist. Aber er leitet uns nicht nur, dass wir in unserem Weg Klarheit haben, was zu machen und was zu tun ist, was zu lassen ist. Er leitet uns auch hinein in die wahre Kirche. Und nicht, dass ihr denkt, jetzt sagt er, ja, wenn du den Heiligen Geist hast, kommst du zu St. Martini. Nee, nee. Wir sind nicht die wahre Kirche. Auch die Bremisch-Evangelische Kirche ist nicht die wahre Kirche, auch die EKD nicht. Die wahre Kirche ist die unsichtbare Kirche, der Leib Jesu Christi. Und wenn ich den Heiligen Geist habe, dann werde ich durch den Geist inkorporiert, eben in diesen Leib, der die wahre Kirche ist. Da leitet mich aber der Geist hin halt. Da bin ich Glied an seinem Leib. Aber nicht nur, dass der Geist mich leitet, dass er mir den Glauben schenkt halt, dass er mich tröstet. Er lehrt mich auch, so sehen wir es hier in dem Predigttext. Er wird euch alles lehren. Der Heilige Geist lehrt. In 1. Johannes 4 lesen wir, dass viele Geister in dieser Welt sind. Die finanziellen Geister, die politischen Geister, die religiösen Geister, Herr. Und dass wir prüfen müssen halt, welche Geister da sind. Und dass wir ein Prüfkriterium haben, was der richtige Geist ist und was die falschen Geister sind. Und dieses Prüfkriterium, so heißt es da, ein jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus ins Fleisch gekommen ist, und der ist von Gott. Und jeder Geist, der das nicht bekennt, der Jesus nicht, der ist nicht von Gott. Und so lehrt uns der Heilige Geist tatsächlich, was ist richtig und was ist falsch. Und wir können es festmachen an Jesus, an Jesus, an Jesus. Luther sagt mal in Bezug auf eine gute Predigt, wie kannst du eine Predigt beurteilen, ob sie eine gute Lehre war? Hat sie denn Jesum getrieben? Hat sie also Jesus vorangebracht? Könnt ihr mal sehen. Und könnt ihr immer wieder sehen, geht es bei dem, was Menschen tun, um Jesus, um Jesus, um Jesus oder geht es um irgendetwas anderes? Es geht um Jesus halt. Da wissen wir, dass das die wahre Lehre ist. Und das zeigt der Heilige Geist, der uns das erkennen lässt. Der Heilige Geist erinnert uns aber auch das wird uns hier in dem Predigtwort gesagt, er erinnert uns. Das ist ja durch das Gewissen arbeitet der Heilige Geist an uns. Wenn wir in der Bibel zu Hause sind, wissen, was Gott in seinem Gebot gesagt hat, dann wissen wir, was richtig und was falsch ist. Die Menschen haben ja vom Baum der Erkenntnis gegessen halt. Wir wissen, was richtig und was falsch ist halt. Und dann erinnert er uns daran im Gewissen, wenn wir daran zu neigen, irgendwie abzuweichen vom schmalen Weg und wollen Sünde tun, dann schlägt das Gewissen an. dann erinnert uns der Geist, das ist nicht in Ordnung, das ist gegen Gottes Gebot. Aber dann haben wir die Entscheidung, dann können wir sagen, ach, ich ignoriere das, ich dämpfe den Heiligen Geist, davor warnt die Bibel. Ich mache mal das, was mir die politischen, was mir die finanziellen, die gesundheitlichen, die politischen Geister sagen, das ist jetzt wichtig und das andere dämpfe ich jetzt hier. Aber der Heilige Geist erinnert uns und sagt dann, das ist nicht in Ordnung. Der Heilige Geist erinnert uns auch im Abendmahl, erinnert uns an Jesus. Wenn wir zusammenkommen, da streiten sich die Theologen ja, die Reformierten mit den Lutheranern, die Katholischen, halt mit den Protestanten und wie auch immer, wie eben Jesus, wie der Heilige Geist im Abendmahl dabei ist. Dass er dabei ist, das ist unstrittig. Und wenn wir das Abendmahl nehmen, diese besondere Form der Glaubensstärkung, da ist immer wieder Erinnerung an was? An Jesus Christus. Der erinnert uns daran, dass er sein Blut für uns vergossen hat, sein Fleisch für uns gegeben hat. Das ist Erinnerung, was wir erleben dürfen durch den Heiligen Geist. Und da ist immer wieder eine besondere Gegenwart. Für jeden Christen, der den Heiligen Geist hat, ist es deshalb so wichtig, immer wieder Abendmahl zu nehmen, weil das eben so Zentrum unseres Glaubens ist, die Erinnerung eben an das Heilserleben in Jesus Christus. Das ist das, was der Heilige Geist tut. Er tut noch vieles andere halt. Er schenkt uns verschiedene Gaben. Er ist gegenwärtig, so habe ich den Gottesdienst begonnen halt. Das tut der Heilige Geist. Vor allen Dingen Glauben wecken, vor allen Dingen trösten, vor allen Dingen leiten und erinnern. Das tut der Heilige Geist. Jetzt wird vielleicht der eine oder andere fragen, ja, wie bekomme ich denn den Heiligen Geist? Das ist die dritte Frage. Entweder hoffentlich diejenigen unter uns, die den Heiligen Geist noch nicht haben, oder auch diejenigen, die im Glauben so ein bisschen eingerostet sind. Ja, wie kriege ich denn das alles? Glauben, ich habe noch gar keinen Glauben. Ich würde ja auch gerne so glauben. Wie kriege ich den denn? Oder wenn ich eingerostet bin, so nach dem Motto, ich habe jetzt eine schwere Situation, wie kriege ich denn den Trost? Wie kriege ich denn die Leitung? Wie kriege ich denn das Erinnern? Halt, das hätte ich ja alles gerne. Wie kriege ich das denn? Nun, das Erste, was ich euch sagen muss, es ist unverfügbar. Es ist nicht so, wie jetzt ein Freund von mir, der hat sich so ein ganz großes Auto gekauft mit 6 Liter, so ein amerikanisches, und er hat sich dann eine Gasanlage einbauen lassen, weil wenn er dann den Motor mit normalem Benzin betreiben würde, dann, wie gesagt, dann würde das zu viel kosten. Er hat sich eine Gasanlage einbauen lassen, jetzt kann er bei seinem Auto so switchen. Er kann auf Gas fahren oder kann eben auf Benzin fahren. Ja. Da kann er entscheiden, das eine oder das andere. Und so wollen wir das ja gerne im Leben mit allen Dingen haben. Wir entscheiden, wo wir in Urlaub hinfahren. Wir entscheiden heute Nachmittag, welche Eissorte wir uns in der Eisdiele, da können wir alles entscheiden. Aber wir haben nicht die Entscheidung, dass Gott mit seinem Geist in unser Leben kommt oder nicht. Das können wir nicht bedingen. Das ist eine freie Gnadenwahl und ein freies Gnadengeschenk Gottes. Wir haben es eben in der Lesung gehört, Gottes Geist weht, wo er will. Aber wir können Dinge tun, dass er uns erreicht mit seinem Geist, weil er das ja möchte. Nochmal, wir können es nicht bedingen und steuern. Aber Gott lässt sich bitten. Und das ist das Erste, was ihr machen müsst, wenn ihr den Heiligen Geist haben wollt. Halt. Ihr müsst ihn bitten. Es ist Gottes freie Entscheidung, aber wir dürfen ihn bitten. Wir haben das früher in meiner Gemeinde, wo ich Vikar war, gesungen, meine lutherische Gemeinde. Nun bitten wir den Heiligen Geist um den rechten Glauben allermeist. So begann jeder Gottesdienst, die Bitte um den Heiligen Geist. Wir dürfen ihn bitten. Jesus selber bittet den Vater, dass er uns den Geist gibt. So heißt es in Johannes 14, ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibe in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, welchen die Welt nicht empfangen hat. Jesus bittet den Vater und wir dürfen ihn bitten. Das heißt, wenn du den Heiligen Geist noch nicht hast, noch nicht wiedergeboren bist, noch nicht weißt, dass Jesus Christus der Herr ist und das noch nicht bezeugst, und wenn du die Liebe Gottes noch nicht gespürt hast, dann darfst du auf die Knie gehen und darfst Jesus anflehen, darfst Jesus, bitte sende mir deinen Geist. Ich bitte den Vater in deinem Namen, bitte gib mir deinen Geist. Und dann wirst du sehen, dass Gott dir Offenbarung schenkt halt. Aber da musst du wirklich von ganzem Herzen ihn suchen, von ganzem Herzen anflehen, nicht irgendwie so nebenbei. Das ist eine ganz intensive Sache halt. Wir dürfen ihn bitten. Und auch wenn wir im Glauben sind, dürfen und ja müssen wir bitten immer wieder um den Heiligen Geist. Ich mache das ja jeden Sonntag, wenn ich hier auf der Predigt, auf der Kanzel stehe. Ich bitte immer wieder um Gottes Geist für diese Predigt. Glaubt mir bitte, wenn ich mit meiner vermeintlichen theologischen Bildung oder mit meiner vorhandenen oder nicht vorhandenen Rhetorik mich hier hinstellen wollte und würde predigen, da wird hier nichts bei rauskommen, wenn der Herr keine Vollmacht hat. Gar nichts, könnte ich direkt einpacken. Da wäre das reine Kanzelrede, da wäre es menschliches Geschwätz. Egal wie schön das, wie gesagt, grammatikalisch und rhetorisch dann aufgebaut wäre. Es geht nur um den Geist. Dass bei euch was ankommt von dem, was ich verkündige oder jeder verkündige, hat allein zu tun mit dem Heiligen Geist. Und darum dürfen wir bitten, aber das ist freie Unverfügbarkeit. Wichtig ist es dann, wenn ihr bittet, macht euch frei von Sünde. Das ist das, was wir gelesen haben in dem Evangelium für den heutigen Tag, Apostelgeschichte 2, als da der Heilige Geist ja fällt vom Himmel. Da ist er da. Petrus predigt und dann sagen die Leute, was sollen wir denn jetzt tun? Was sollen wir denn jetzt tun, damit es jetzt hier weitergeht und auch wir den Geist kriegen? Und was sagt dann Petrus? Der sagt nicht, erstmal Mitgliedsformular unterschreiben hier, Urgemeinde Jerusalem, ich werde Mitglied, verpflichtende Erklärung für den Zehnten halt, sofort auch sagen, wo du Mitarbeiter wirst, sagt er alles nicht. Der sagt ein einziges, tut Buße und glaubt an das Evangelium, tut Buße. Das heißt, wenn du bittest um den Heiligen Geist, sei es, dass du noch gar nicht wiedergeboren bist oder dass du wiedergeboren bist und du willst ihn zur Erneuerung haben, dann bitte sie zu, dass du in der Buße bist, dass du Gott um Vergebung deiner Schuld und Sünde bittest. Also einhergehend mit dem auf die Knie gehen und Gott bitten, komm mit deinem Geist in mein Leben, ist die Bitte darum zu sagen, Herr, vergib mir meine Schuld. Und darfst du gerne aufzählen, was du alles falsch gemacht hast. Das ist Gott wohlgefällig. Und dann gibt er dir seinen Geist halt. Also die Buße gehört auch mit dabei. Und das Letzte, wie wir den Heiligen Geist bekommen, ist eben die Bibel. Jesus, also die Bibel überliefert das stärkste Gebet Jesu. Es ist für mich nicht das Vaterunser, sondern das hohepriesterliche Gebet Johannes 17. Das ist das, was Jesus zum Vater betet. Das Vaterunser können auch wir beten, aber das hohepriesterliche Gebet, also das, wie der Herr für uns zum Herrn betet, das ist unfassbar. Und da betet er, heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Das heißt, wenn wir den Heiligen Geist bekommen wollen, dann müssen wir in das Wort gehen, weil es das Wort der Wahrheit ist. Nirgends woanders bekommen wir den Heiligen Geist. Und ich warne immer wieder davor, wenn irgendwelche Scharlatane, irgendwelche Esoteriker, irgendwie sonst was erzählen, der Heilige Geist wäre irgendwo anders zu bekommen, als allein im Wort Jesu Christi oder in der Verkündigung des Wortes Jesu Christi. Übrigens, auch das ist nicht eine Warnung, die jetzt mir zu eigen wäre. Martin Luther, ich zitiere ihn hier aus dem großen Katechismus, denn weder du noch ich können jemals etwas von Christus wissen oder an ihn glauben und zum Herrn kommen, wenn es uns nicht vom Heiligen Geist, jetzt kommt es, durch die Predigt des Evangeliums angeboten und ins Herz geschenkt würde. Also Warnung, wenn irgendeiner sagt, wir machen jetzt eine Klangmeditation, und wenn wir dann dem Ton nachgehen, so 5 Minuten, da kommt der Geist in dein Leben, da kommen Geister, aber nicht der Heilige Geist Gottes. Ja? Oder wenn euch erzählt wird, ja, bei sportlicher Aktivität, ich sage das ja immer wieder, heute ist ja ganz inhaltlich, irgendwelche Pilgerwege gehen und im Gehen und in Erleben der schönen Natur, da machst du was für deine Herzmuskulatur. Aber wenn du dann glaubst halt nicht, da irgendwas zu erleben, da bist du im Pantheismus, da bist du mitten in der Esoterik drin. Nur das Wort alleine und nur die Verkündigung des Wortes schenkt uns das halt. Aber das ist da, wo wir hingehen wollen. Und wenn du sagst halt, jawohl, ich will Begegnung mit Gott haben, ich will, dass sein Geist zu mir kommt, dann wie gesagt ins Wort gegangen. Und dann wirst du sehen, wie du den Heiligen Geist bekommst. Dass diese 3 Fragen, die ich versucht habe zu beantworten in dieser Predigt über den Heiligen Geist, erstens, der Heilige Geist ist mit dem Vater und dem Sohn der eine wirkliche Gott. Zweitens, was tut der Heilige Geist? Er ist Tröster, er schenkt den Glauben, er führt und leitet. Und drittens, wie bekomme ich den Heiligen Geist? Der Heilige Geist wird vom Vater in freier Entscheidung gesandt durch Buße, Beten und Bibel. Bisschen Hoffnung habe ich, dass irgendwann sich so Umfragewerte ändern. Also ich habe damit ja begonnen, dass ich gesagt habe, hier ja bei dieser Umfrage ist gesagt worden, 57% der Deutschen wissen nicht, wer der Heilige Geist ist. Und wenn ihr jetzt neu das erkannt habt oder wenn ihr sagt, naja, das hat alles bestätigt, was ich eh schon wusste. Dann ist das eine, das ist gut, dass wir es wissen. Aber wir haben jetzt Pfingsten. Und an Pfingsten, das ist ja auch so gewesen, Geburtsstunde der Kirche, die haben es nicht für sich behalten in Jerusalem, sondern die sind rausgegangen in die ganze Welt und haben erzählt, wer ist dieser Gott, wer ist dieser Vater, wer ist dieser Sohn und wer ist der Heilige Geist. Und da will ich euch auch am Ende dieser Predigt Mut machen. Für das, was ihr verstanden habt, da dürft ihr euch selber darüber freuen, was Gott für euch ist im Heiligen Geist. Aber bitte behaltet es nicht für euch, sondern fragt Leute ruhig häufig heute an diesem Tag, weißt denn du eigentlich, was Pfingsten ist? Und wenn da das Nein kommt, dann will ich dir Mut machen, erklär ihnen einfach, was Pfingsten ist und was der Heilige Geist bedeutet. Möge unser Herr und Heiland diese Predigt an deinem Leben und Glauben segnen. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem lebendigen und auferstandenen Herrn. Amen.